Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist wieder eine Finanzfluss-Exklusivfolge und es geht um das Thema passives Einkommen. Und zwar werden wir über das Thema passive Einkommensquellen sprechen, also welche unterschiedlichen Quellen es gibt, um sich ja ein regelmäßiges passives Einkommen zu generieren. Wir sprechen ein bisschen darüber, was passives Einkommen überhaupt bedeutet und am Ende dann auch mal darüber, ob passives Einkommen denn wirklich so passiv ist, wie man das denkt. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist das Handelsblatt. Das Handelsblatt liefert Orientierung und Ratgeberinhalte in einer immer komplexer werdenden Wirtschaftswelt. Es hilft Leserinnen und Lesern, den Durchblick zu behalten und schaut besonders genau hin. Daher ist es auch die führende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Top-Entscheidern in Deutschland. Ich habe zuletzt den Artikel Vorstellungsgespräch, wie Sie in der Selbstpräsentation überzeugen können, im Handelsblatt gelesen. Darin verrät ein CEO-Trainer seine besten Tipps. Insbesondere im Kopf geblieben ist mir hier die 2-Minuten-Regel. Nach dieser Regel sollte man in einem Bewerbungsgespräch die ersten 60 Sekunden für Ausbildung und die wichtigsten Jobstationen reservieren. Die 2. Minute sollte man schließlich dazu verwenden, um aufzuzeigen, wie berufliche Schwerpunkte mit der vakanten Stelle zusammenpassen. Falls du Lust auf ähnliche Inhalte hast, dann sichere dir jetzt auf handelsblatt.com/durchblick das digitale Handelsblatt für 4 Wochen für nur 1 Euro und profitiere von echtem Qualitätsjournalismus. Unabhängig, kritisch, informativ. Das Angebot gilt für Neukunden, es ist nach der Rabattphase monatlich kündbar und bis zum 15. Juni 2024 gültig. Den Link dazu findest du wie immer in der Podcast-Linkbox und jetzt geht's weiter mit der Folge. So, wir sind wieder in einer Finanzfluss-Exklusivfolge. Das heißt, ich bin heute nicht alleine, sondern mit mir ist wieder Anna. Anna ist unsere Redakteurin, Online-Redakteurin hier bei Finanzfluss, schreibt ganz fleißig an Ratgebern und wir werden sie auch häufiger im Podcast jetzt hören. Hi Anna.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Dann steigen wir doch gleich mal ins Thema ein. Sprechen mal über das Thema passives Einkommen bzw. passive Einkommensquellen. Was man darunter ja versteht, so im allgemeinen Sprachgebrauch, ist ja, dass man quasi einmal gearbeitet hat und daraus quasi eine sehr lange Zeit oder unendlich lange quasi einen Cashflow bezieht. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen von unterschiedlichen Leuten. Manche sagen zum Beispiel, ich habe ein Unternehmen, was irgendwie automatisch läuft und das könnte ich theoretisch passiv sehen. Was von sowas zu halten ist, besprechen wir vielleicht am Ende. Wie hast du vielleicht eine abweichende Definition zum Thema oder wie würdest du das Thema passives Einkommen verstehen?
Also ich glaube, das ist eines der meistgesuchten Phänomene online und die meisten denken, es ist einfach Geld verdienen, ohne was dafür zu tun, wie so eine Art Grundeinkommen, das man sich selbst erarbeitet hat. Aber wie du schon andeutest, gehört da viel Vorbereitung dazu. Ganz viel davon soll ja online passieren und Finanzfluss ist ja irgendwie auch in diesem Bereich
unterwegs, online und Geld.
Online und Geld und sozusagen Geld generieren mit Produkten, die man einmal erstellt hat. Erzähl mal, was es da so gibt im Online-Bereich, nicht nur YouTube.
Okay, also wir haben es uns aufgesplittet online, offline. Also du hast es ja schon angesprochen, genau, also ganz klassisch, wie wir gestartet sind als YouTube-Kanal, würde ich jetzt persönlich nicht als sehr passiv sehen, weil YouTube dich stark penalisiert, wenn du nicht regelmäßig Videos hochlädst. Aber theoretisch kann man das so betrachten und sagen, okay, ich habe jetzt ein Video produziert, was für mich Werbeeinnahmen generiert. Diese Werbeeinnahmen, also Google kümmert sich darum, dass Werbungen vor dein Video geschalten wird. Diese Werbeeinnahmen teilst du mit Google. Ich kenne den Schlüssel jetzt nicht mehr genau, 50-50 oder 40-60, irgendwas in diese Richtung. Und das bedeutet, du musst im Endeffekt in der Theorie nur ein einziges Video produzieren, was gut läuft, was dir regelmäßige Werbeeinnahmen bringt und schon hast du eine passive Einkommensquelle kreiert. Dann kannst du natürlich noch zum Beispiel Affiliate-Links unter deine Videos packen, was wir ja genauso machen, also was ja unsere Monetarisierungsstrategie ist. Also das ist im ganzen YouTube-Umfeld. Genauso kannst du es natürlich auch mit anderen Medien machen. Du kannst zum Beispiel einen Blogartikel schreiben oder einen Blog schreiben. Den kann man ja genauso monetarisieren mit Affiliate-Links oder mit Banner-Werbung oder, ja, weiß jetzt nicht, was es sonst noch für Dinge gibt. Du kannst Online-Produkte kreieren, das, was wir zum Beispiel mit unserem Finanzfluss Campus gemacht haben. Den Campus haben wir einmal kreiert, haben ihn dann unter unseren YouTube-Videos verlinkt und rein theoretisch, und auch hier möchte ich nochmal ganz wichtig unterstreichen,
ist es jetzt ein passives Einkommen, wo wir nichts mehr machen müssen und dieses Nichts in Anführungszeichen. E-Books kannst du machen. Bilder kannst du machen, das ist auch eine Idee. Wenn du irgendwie Design-Skills hast oder so, kannst du deine Urlaubsfotos, wenn du ein bisschen Skills hast, auf verschiedenen Plattformen hochladen. Shutterstock ist so eine, glaube ich. Kenne mich nicht so
zum
aus.
Beispiel. Aber da ist, also, ich finde es ganz toll, welche Möglichkeiten es da gibt, aber es machen mittlerweile so viele mit, dass die Chance, da überhaupt reinzukommen und davon ein passives Einkommen zu generieren, ja echt nicht besonders hoch ist.
Die Frage ist, was dein Anspruch ist. Ne? Möchtest du ein paar tausend Euro generieren, dann musst du verdammt viele Bilder schießen, glaube ich. Oder bist du sowieso nur Hobbyfotograf und denkst dir, hey, statt dass die jetzt auf meiner Festplatte versauern, die Bilder, lade ich die irgendwo hoch und kassiere ein paar Euros dafür.
Ja, aber man muss ja auch erstmal die Plattform finden, sich damit beschäftigen und das Hochladen auswählen, dann wahrscheinlich auch mit den Kunden und mit den Plattformen in Kontakt kommen. Also wie du andeutest, es ist nicht ganz passiv.
Das stimmt. Ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt so viel Passives nicht mehr ein.
Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch einen ganz großen Markt mit so Online-Kursen und Online-Consulting und so weiter, wo Menschen versuchen.
Wobei Consulting ja aktiv ist, ne? Du verkaufst deine Leistung und musst dafür beratend tätig werden, ne?
Ja, also das wäre dann als Videoaufnahme zum Beispiel, weil es muss ja mehr oder weniger zeitlos sein, sodass ich da nicht wieder aktiv ran muss. Aber ich habe das Gefühl, dass das exponentiell wächst, dass es immer, immer mehr wird. Und deshalb frage ich mich, wie groß die Chance da wirklich ist, reinzukommen.
Ja, also gerade was das Thema Online-Kurse und Coaching-Programme angeht, hast du recht, das sprichst ja aus dem Boden wie sonst was. Man muss ja nur mal irgendwie im Finanz-YouTube-Bereich mal ein Video schauen, dann kriegt man ja jede Menge Coaching-Werbungen davor geschalten. Ja, die sehen wir ja natürlich auch. Und solche Dinge halten dann wie lange? So, keine Ahnung, 6 Monate würde ich mal sagen, so, bis dann der nächste Coach kommt. Ist für mich jetzt nicht unbedingt sehr passiv. Aber ja, wenn man zum Beispiel einen ganz besonderen Skill hat, zum Beispiel besonders gut, keine Ahnung, kochen kann, programmieren kann, Bilder bearbeiten kann oder sowas, kann man ja zum Beispiel auf solche Plattformen wie zum Beispiel Udemy gehen und dort einen Kurs aufbauen. Ja. Udemy ist zum Beispiel auf mich zugekommen und die haben mal zu mir gemeint, willst du nicht mal einen Investmentbanking-Kurs machen? Also wie kommt man ins Investmentbanking rein, als ich damals noch dort gearbeitet habe? Und weil das ein Kurs ist, der in Amerika extrem gut läuft.
Ah. Okay.
Und die haben gesagt, hey, willst du den nicht entweder übersetzen und dann zahlst du eine Lizenz an den Originalkurs oder du baust einen eigenen. Ich denke mal, muss einfach nur mal so ein bisschen überlegen, was so das eigene Skillset ist und dann kann man das schon irgendwie zu Geld machen. Davon jetzt zu hoffen, extrem reich zu werden oder so, würde ich jetzt mal in Klammern oder würde ich jetzt mal ja außen vor lassen. Aber es gibt ja auch zum Beispiel so Plattformen wie Etsy oder sowas, ne, wo du so selbst gebastelte Dinge, ist natürlich jetzt nicht passiv, aber wenn du zum Beispiel irgendwelche besonderen Designs hast, wir haben uns jetzt zum Beispiel so für Hochzeitseinladungskarten auf Etsy inspiriert und so, ich denke, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das komplett überrannt ist, also dass man da nichts mehr machen kann. Und dass es unmöglich ist, ein passives Einkommen aufzubauen, aber
man muss halt eine gute Idee haben.
Ja, genau. Also man muss halt gegen den Mainstream irgendwie kommen.
Und es gibt ja auch noch diesen Bereich, das ist jetzt ein anderes Fass, aber eBay-Shops und Amazon.
FBA, ja gut, genau. Aber das ist ja reines Unternehmertum pur. Ne? Also das hat nichts mit Passivem zu tun. Ne? Was ja auch nicht abwertend ist oder so, ne? Oder auch nicht schlecht oder so, aber wenn dir jemand sagt, T-Shirts verkaufen, passives Einkommen durch T-Shirt-Shop oder sowas, ist das halt einfach nur ein Joke, weil du musst regelmäßig neue Motive bringen oder solche Dinge. Aber bleiben wir mal vielleicht mal bei den Kategorien. Was gibt es denn offline, was man so tun kann?
Also im Bereich Kunst ist es zum Beispiel so, dass du, wenn du Musiker bist oder wenn du Literatur verfasst, dann kriegst du immer sogenannte Tantiemen, wenn das weiter verbreitet wird, weil es da Verbände gibt. Auch im Journalismus gibt es sowas. Und dann kriegst du zum Beispiel pro Artikel, pro, ich sag mal, 1000 Leser, kriegst du von der Verwertungsgesellschaft Wort.
Von der VG-Wort.
Genau, kriegst du einen gewissen Anteil, der ziemlich gering ist. Also wenn man Fulltime arbeitet, kriegt man da vielleicht ein paar hundert Euro im Jahr, was aber immer noch ganz nett ist, ne?
Das bekommst du auch bei einem kleinen Blog, wohlbemerkt. Ne? Also wenn du einen kleinen eigenen Blog machst, kannst du so ein WordPress-Plugin einfügen, VG Wort, und bekommst dann halt anteilig Geld bezahlt aufs Jahr hochgerechnet, auf deinen Traffic, wenn ich mich nicht irre, oder?
Stimmt, je nach Reichweite kann da schon was zusammenkommen, klar. Also wenn man bei einem großen Verlag ist, dann kann sich das schon lohnen. Und bei Musik ist das eben auch so. In Deutschland die GEMA, aber in anderen Ländern ist das jeweils anders bürokratisch gelöst. Und manche Leute zählen ja auch sowas wie Vermietung oder Aktienverkäufe oder Dividenden zu passivem Einkommen.
Stimmt, den ganzen Investmentbereich, den müssen wir auch noch abdecken.
Das ist auch wieder, also da bin ich auch bei dir, das ist alles auch mit Aufwand verbunden und ich kann nicht einfach eine Wohnung kaufen und die dann liegen lassen und krieg Geld dafür. Deshalb ist das, die Definition ist ein bisschen wischiwaschi.
Vielleicht, was mir jetzt auch gerade neu in den Kopf gekommen ist, wo du über Musik gesprochen hast, du kannst deine Musik ja auf Spotify hochladen, bekommst ja auch Geld. Ne? Also der Podcast hier geht ja zum Beispiel auch auf Spotify raus, dafür kriegen wir jetzt nichts. Also bei Podcast wirst du da nicht entlohnt. Aber du kannst ja Musik hochladen. Und auch hier nochmal ein Hinweis zum Beispiel auf Tomery, das ist so ein YouTuber, der das mal getestet hat, vor kurzem ein Video hochgeladen. Also er hat mal ein Video hochgeladen, wo er so von Scratch einen eigenen Song gemacht hat, getestet, wie das läuft. Und ich glaube, er hat damit $600 verdient oder sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welchen Zeitraum. Vielleicht 3 oder 4 Monate oder so. Okay. Jetzt hat er natürlich eine große Reichweite. Ne? Viele Leute gucken sich das an, aber warum nicht? Ich meine, wenn ich Musikkünstler bin, kann man das einfach auf Spotify holen. Ich muss kein ganzes Album produzieren. Das muss mir niemand abnehmen, also kein großes Label finden oder so. Könnte ja interessant sein. Okay, aber du hast einen interessanten Bereich angesprochen, dieser Investments. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wie passiv ist das tatsächlich? De facto ist Dividende kassieren ja ziemlich passiv. Und du investierst in eine Aktie, kriegst deine Dividende ausbezahlt, musst dafür nichts machen. Oder du investierst in eine Anleihe und kriegst dann Zinsen. Also je nachdem, wo heutzutage nicht mehr ganz so obvious. Oder das Thema Immobilien, genau, hast du ja auch gesagt. Wobei Immobilien auch wieder so ein Paradebeispiel von nicht von passivem Einkommen ist, was kein echtes passives Einkommen ist, weil du musst dich ja wie gesagt um die Vermietung kümmern oder du gibst es einem Hausverwalter, aber der kostet natürlich, ne?
Und all diese passiven Einkommensformen bedingen ja, dass ich vorher Startkapital habe und das Risiko zum Beispiel eingehen kann, mir Aktien zu holen oder mir eine Immobilie zu kaufen.
Okay, was gibt es sonst noch für Anlagemöglichkeiten? Gut, du hast natürlich sowas wie jegliche Art ausschüttende Anlagen halt. Ne? Also zum Beispiel Rohstoffe nicht. Rohstoffe schütten ja nicht aus. Aber sowas wie P2P-Kredite oder was gibt es noch? Oder Growth-Aktien. Die meisten Growth-Aktien zahlen ja keine Dividenden. Aber ja, und hier vielleicht auch nochmal, ganz wichtig, vielleicht nochmal gerade ein wichtiger Aspekt, der mir in den Kopf gekommen ist. Es gibt ziemlich viele Leute, die uns immer auf das Thema Dividendenportfolio ansprechen. Das war vor Corona noch intensiver, das hat sich jetzt ein kleines bisschen beruhigt, weil durch Corona auch die ganzen Dividenden gecuttet wurden. Und es gab einen totalen Hype für eine Dividendenstrategie, weil die Leute gesagt haben, ich will mir ein passives Einkommen mit Dividenden aufbauen. Ist auf der einen Seite ja ganz nice, auf der anderen Seite ist das aber auch ein zweiseitiger Trugschluss. Erstens mal es ist zwar ein passives Einkommen, aber es stark schwankt und sehr risikobehaftet ist. Dahingehend, dass zum Beispiel gerade in Corona-Zeiten Dividenden gekürzt wurden. Und zweitens ist eine Dividendenstrategie, nur weil du was ausgeschüttet bekommst, nicht besser als ein neutrales Anlagen. Im Gegenteil sogar, wenn man sich zum Beispiel mal ausschüttende, es gibt ja so einen MSCI World Variante, wo oft besonders dividendenstarke Unternehmen gesetzt wird. Und wenn du die mal miteinander vergleichst, performt der schlechter als der normale MSCI World. Das heißt, nur weil ein Unternehmen Dividenden zahlt, ist es nichts, kein Qualitätsmerkmal.
Weil die beeinflusst den Kurs ja auch oft.
Genau, erstens mal das, du hast den Dividendenabschlag, aber auch zweitens Kurs, also ich meine, dein Gewinn am Aktienmarkt setzt sich zusammen aus Kursgewinn und Dividenden. Ja. Und von daher ist es halt häufig ein Trugschluss, ja, so das Thema Dividendenstrategie macht nur für denjenigen Sinn, der auch auf diesen Cashflow angewiesen ist. Ne?
Was glaubst du denn, warum das Thema gerade so im Trend ist?
Passives Einkommen allgemein?
Ja, oder? Du sagst auch, durch Corona ist das Thema Dividendenportfolio hochgekommen.
Nee, davor. Ach so. Davor war das ziemlich hoch und jetzt durch die Dividendenkürzung habe ich so das Gefühl, dass die Leute sich so ein bisschen beruhigt haben. Aber passives Einkommen, ja gut, ich meine passives Einkommen, jetzt machen wir die Augen zu, denk an passives Einkommen. Was fällt dir ein? Also bei mir ist es die Hängematte gespannt zwischen zwei Palmen und das Cocktailglas in der Hand. Ne? Es verkauft halt so einen Traum. Ne? Ich meine, ich glaube, niemand hat Bock, sein ganzes Leben in der Hängematte zu hängen und Cocktails zu schlürfen. Also ich würde es mir schwierig vorstellen. Ein paar Wochen ist natürlich nice. Aber es hilft halt. Ich meine, der Großteil unserer Arbeit ist immer aktiv. Ja, wir haben aktiv noch einen Job suchen müssen, aktiv studieren müssen. Und in unserem Job sind wir auch aktiv. Und da ist es natürlich verführerisch, sich zu denken, gibt es denn Möglichkeiten, wie ich Geld verdienen kann, ohne was dafür zu machen. Mhm. Und es gibt ja gute Beispiele, ne? Du hast ja auch einige mal angeführt, Buchautoren oder solche Dinge.
Ja, ich habe auch mal, also mich erinnert das immer sehr an dieses Buch 4-Stunden-Woche.
Ja, genau.
Von Tim Ferriss, dass man sich eben, ja, der Illusion hingibt, würde ich fast sagen, dass man ohne viel zu tun einfach viel weniger arbeiten kann. Und ich glaube, wir sind, es gibt da auch Studien zu, ich glaube, wir sind eine Generation, also wir zwischen Mitte 20, Mitte 30, Ende 30, die auch nicht mehr irgendwie mega viele Überstunden machen will, die nicht mehr 60 bis 80 Stunden ranklotzt, nur damit sie 1.000 Euro mehr verdient. Ich glaube, da ist so ein kleiner Mentalitätsshift im Gang, dass man wieder mehr auf Freizeit setzt.
Ja, ich weiß nicht, ich denke, ich kann das nachverfolgen, was du sagst. Aus dem Umfeld, wo ich komme, also beruflich ist jetzt, würde ich das jetzt nicht direkt unterschreiben. Sagen wir es so, es gibt schon Leute, die 60, 80 Stunden Wochen machen, aber nicht für 1.000 Euro mehr, sondern schon für ein bisschen mehr potenziell. Aber du hast recht, ich würde auch behaupten, dass so die Tendenz dahin geht. Und da sind wir fast schon wieder bei der Grundeinkommensdiskussion, weil im Endeffekt ist es ja auch nützlich, rein gesellschaftlich gesehen.
Ja.
Wenn die Leute alle mehr arbeiten würden und so, bräuchten wir quasi weniger Arbeitsplätze und die Automatisierung, die das Ganze uns ja abnehmen soll, können wir uns ja vielleicht den Luxus erlauben, irgendwann mal zu sagen, okay, wir arbeiten weniger oder so.
Das passive Einkommen hat ja viele Potenziale, aber ich sehe da auch einen großen Haken, dass eben nicht jeder den Zugang dazu hat. Nicht jeder hat die Skills, um einen Online-Kurs zu machen. Nicht jeder hat die Online-Kenntnisse, um sowas zu machen. Also was glaubst du, wie groß die Chance für die allgemeine Bevölkerung überhaupt ist, da reinzukommen?
Also ich sehe das eigentlich genau gegenteilig.
Echt?
Ja, weil erstens mal einen Online-Zugang hat jeder. Das muss man ja schon mal so, also ich meine, das hat schon mal jeder. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage, wie sehr will ich es und wie sehr informiere ich mich diesbezüglich. Nicht jeder hat die Skills, einen Online-Kurs zu machen, aber jeder hat den Zugang zu Google, wo du lernen kannst, wie du einen Online-Kurs machst. Also ich finde, es war so demokratisch wie noch nie. Also früher musstest du dir irgendwelche sauteuren, ich meine, ich habe das selbst erlebt, mein Vater hat sich solche Kurse gekauft damals, das waren dann so DVD-Packen, also waren dann so 10 DVDs von irgendwelchen Gurus drin, die 1.200 Euro gekostet haben, oder Dollar, das klang schon 1.200 Euro. Und ich habe mit meinem Vater damals dann amüsiert, die zu kaufen, wir haben uns die reingezogen und dann möglichst schnell wieder über eBay verkauft, um halt, um die möglichst günstig halt zu haben, ne? Um das Delta zu bezahlen. Und da würde ich dann behaupten, okay, wenn du keine 1.000 Euro hast, solche Kurse zu bekommen und so das geheime Internet-Knowledge zu haben. Aber heutzutage ist alles kostenlos, also komplett. Und ich meine, du hast nicht die Skills, um einen Kurs zu machen oder egal was, dann hast du vielleicht die Skills, was anderes zu machen. Irgendwas Schönes zu malen, was Intelligentes zu schreiben oder also ja, ich meine, ab dem Moment, wo das Kapital, und wir sind in so einer Gesellschaft, wo Kapital, also wo du auch ohne Kapital was starten kannst, dann hast du eigentlich meiner Meinung nach schon eine gewisse Chancengleichheit.
Ja, ist dann wahrscheinlich eher bei den Investments, dass es viele Menschen
ausschließt. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber und natürlich das Thema Bildung. Ne? Wenn du nicht beigebracht gekriegt hast, wie du Google aufmachst und, und so lange dort rumklickst, bis du das Ergebnis hast, was du haben willst, dann, dann bist du definitiv benachteiligt. Mhm.
Du hast vorhin angesprochen, dass manchmal vor unsere Finanzfluss-Videos so Werbeversprechen wie reich werden, 2.000 Euro im Monat passiv einfach auf dein Konto geschalten werden. Was hältst du denn von solchen meist Typen?
Ja, gar nichts. Also ich meine, gut, auf der anderen Seite, ich muss auch ganz als Disclaimer dazu sagen, ich habe mir solche Kurse nie angeguckt. Also ich weiß nicht, was die Inhalte sind. Von daher finde ich es schwierig, darüber zu judgen. Allerdings muss man, glaube ich, so ein bisschen vom Prinzip ausgehen, dass du nichts geschenkt bekommst. Ja? Und da wird dich auch kein Coach hinbringen, dass du, wenn er dir zeigt, wie du einen YouTube-Kanal, den du schon hast, noch erfolgreicher machst oder so, ist die Basis schon mal, dass du einen YouTube-Kanal aufgemacht hast. Und ich denke, das sind halt häufig leere Versprechen, wenn dir irgendein Coach zeigt, wie du zum Hochpreis-Coach wirst. Das ist ja momentan die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Kriegt 10.000 Euro von irgendeinem Customer. Ey Junge, wenn du 18 Jahre alt bist, wen willst du denn da coachen? Also, keine Ahnung. Ich sehe es ein bisschen kritisch, aber ich will da auch nicht hardcore drüber ablästern, weil ich mir solche Programme nicht gegeben habe. Aber ich kann verstehen, dass Leute sich in sowas reinfunneln lassen, ja.
Ja, es klingt halt zu gut, um wahr zu sein. Ja. Und ist es vielleicht auch.
Ja, also ich habe noch niemanden kennengelernt. Also ich kenne ja einige Leute jetzt so im digitalen Umfeld, die auch gutes Geld verdienen und sicherlich bis zum gewissen Grad passiv. Habe ich noch keinen kennengelernt, der das irgendwie aus der Hängematte geschafft hat oder so. Ja. Also vielleicht bin ich da im falschen Umfeld, aber.
Ja, stimmt. Passiv ist nicht gleich komplett passiv.
So sieht's aus. Und ja, warum meinst du, passiv ist nicht gleich passiv? Was denn? Vielleicht kommen wir da mal zu unserer dritten Frage. Ist passiv wirklich passiv?
Also man muss sehr viel Vorarbeit leisten, um dahin zu kommen, dieses Einkommen zu generieren oder diese Einkommen. Manche haben ja auch das Ziel, irgendwie breiter zu streuen und mehrere kleine Projekte zu starten. Man muss eine gute Idee haben. Mhm. Und man muss im Fall von Immobilien oder Aktien mit Dividenden oder P2P und so weiter, muss man eben auch ein Startkapital haben. Und man fährt natürlich auch das Risiko, dass man, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben will, die Idee habe ich jetzt nicht als Einzige, man fährt natürlich das Risiko, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie meinen Job runterstufe oder kündige und ein Jahr lang rumschreibe, dass ich das ganze Geld verliere. Also das kann natürlich immer passieren. Und ich glaube, das realisieren viele Menschen nicht, dass es halt nicht mal kurz nebenbei geht.
Also ich finde den Ansatz, also auch wenn, genauso wie das Thema finanzielle Freiheit, das ist ja auch viel Augenwischerei dabei, ja. Also wenn du irgendwie finanzielle Freiheit googelst, kommst du auf die abstrusesten Publikationen, die dir irgendwas in den Himmel loben. Und das geht für mich in dieselbe Kategorie wie passives Einkommen. Aber die Grundidee, so Kritik, so sehr wie man sie kritisieren kann, finde ich erstmal gut, weil die Leute sich mit der Thematik auseinandersetzen und sagen, okay, mein Wunsch ist es, ein Zusatzeinkommen zu generieren. Passiv, aktiv, wie auch immer, ist ja egal. Aber mir geht es darum, meine Finanzkraft zu stärken und das in der Regel auch in der Freizeit. Mhm. Ja, statt jetzt zu sagen, ich bin jetzt nur auf meiner Terrasse und grille und trinke Bier mit den Kumpels, sind das dann Leute, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und sagen, nee, ich will mehr. Ich will von dem Geld, was ich sowieso in meinem Hauptjob schon verdiene, was anlegen und dann Cashflow draus generieren. Oder ich möchte mit dem Wissen, was ich habe, anderen Leuten helfen und damit Geld verdienen. Mhm. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Nachher darf man natürlich nicht vergessen, ich meine, unser YouTube-Kanal ist das beste Beispiel, würde ich jetzt mal sagen. Das passive Einkommen, was wir hatten, wenn du das mal auf eine Stundenlohnbasis runterrechnest, im, sagen wir mal, ersten Jahr oder so, waren wir so weit unter Mindestlohn, also Arno und ich, also meilenweit davon entfernt. Da hättest du niemanden für einstellen können, der das zu diesem Preis gemacht hat, wo wir es gemacht haben. Einfach, weil wir die Wochenenden durchgemacht haben, nur die Videos bearbeitet. Am Anfang sind deine Werbeeinnahmen Peanuts, ja, im zweistelligen Bereich. Affiliate-Kommissionen so, geht so, ne? Und klar, wenn wir jetzt sagen würden, wir ziehen uns zurück auf die Karibik, machen gar nichts mehr, dann wird es sehr wahrscheinlich gut funktionieren, eine Zeit lang. Und dann würden wir auch Einnahmen generieren über Affiliate-Werbeeinnahmen, Campus und so weiter. Das wäre dann aber degressiv. Ich meine, der Campus wird dann irgendwann veraltet. Wenn niemand mehr updatet, dann hat er keinen Wert mehr nach einer gewissen Zeit.
Vor allem muss das ja auch verwaltet werden und die Interaktion mit der Community und so weiter.
Genau. Also jetzt mal bei YouTube ist es genauso, ja. Es kommen zig neue Finanzkanäle dazu. Du musst am Puls der Zeit bleiben. Ansonsten rutschen deine Videos ab. Es gibt Finanzkanäle, die wir uns angeschaut hatten zu der Zeit, wo wir gestartet sind, die dann aufgegeben haben und so. Mhm. Die haben heute gar keine Aufrufe mehr, ne? Das heißt, passives Einkommen klingt ja immer so nach, im Amerikanischen sagt man Perpetual Income. Mhm. Das heißt quasi unendlich. Ja? Mhm. Das ist ja wie wenn du Geld irgendwo platzierst und dann kriegst du wie so eine 100-jährige Anleihe oder sowas. Mhm. Aber so perpetual ist das nicht. Und wenn du sagst, okay, passives Einkommen, ab wann ist es denn passiv? Also jetzt habe ich ein Video produziert und lade das hoch. Ist es ab jetzt passiv, was da kommt? Oder würde ich sagen, nee, es ist ein passives Einkommen, wenn es mir ein Jahr lang Geld bringt? Also ja, keine Ahnung. Also diese Romantik sollte man da schon rausnehmen, aber als Motivationspunkt finde ich es eigentlich schon ganz wichtig, sich mit der Thematik zu beschäftigen oder gut, sich mit der Thematik zu beschäftigen.
Das ist auch, wie du gesagt hast, es ist halt ziemlich demokratisch, wenn man es als gesamtes Ideenpaket betrachtet. Ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, der mir gerade eingefallen ist, man muss das Ganze natürlich auch versteuern, je nachdem, aus welcher Quelle das fließt. Also nur weil man es online verdient, heißt es nicht, dass man das...
Genau so ist es. Rein theoretisch, wir haben ja ein Video mit dem Steuerberater zum Thema gemacht, mit Christoph Juden. Haben wir ihn gefragt, ab wann muss ich denn dein Gewerbe anmelden? Und er sagte dann so, ja, rein rechtlich gesehen, ab dem ersten Euro, den du verdienst. Da würde ich ehrlich gesagt, das würde ich vielleicht nicht ganz so eng nehmen, dann vielleicht einfach mal beim Gewerbeamt oder Finanzamt regional anrufen und mal nachfragen. Aber sobald du eine Gewinnerzielungsabsicht hast, auch wenn du noch keinen Euro verdient hast übrigens, musst du ein Gewerbe anmelden. Mhm. Das ist aber nicht so schlimm, wie man denkt. Übrigens, also das ist so, habe ich auch schon häufiger gehört, eigentlich gute Anmerkung, weil viele Leute sagen so, ja, ich würde gerne dies, ich würde gerne das machen. Wir haben mit, zum Beispiel mit einem Freelance-Entwickler gearbeitet, der so gesagt hat, ja, ich kann euch ja keine Rechnung schreiben oder wie machen wir das denn wegen Gewerbe? Ich sage, hey, mehr doch ein Gewerbe. Das geht online, kostet 15 Euro oder irgend sowas in der Richtung.
Oder zum Rathaus.
Und du musst dann nicht bilanzieren, genau, musst dann nicht bilanzieren oder sonst irgendwas, sondern du kannst es ja in deiner ganz normalen Einkommensteuererklärung angeben. Es ist ja kein Hexenwerk.
Anlage G.
Ah, siehst du mal. Gut, du kennst dich ja aus.
Hatte auch eins.
Sehr gut, ja. Sonst noch irgendwelche Punkte zu beachten? Einfach loslegen, würde ich sagen.
Mir fällt nichts mehr ein. Also, außer zu sagen, dass es halt wunderbar klingt, wir das in der Theorie auch super finden. Und das ist auch so eine Ermächtigung, dass jeder kreativ werden kann und Unternehmer werden kann im Kleinen. Aber es ist nicht so einfach, wie es klingt.
Und es kann sich daraus viel, viel mehr entwickeln. Ich meine, wir hatten ja nie die Absicht mit Arno, zu sagen, okay, wir laden jetzt das erste Video hoch und in 5 Jahren wollen wir mit 12 Mitarbeitern in Berlin sitzen. Das war ja nie der Plan. Also mein Plan war immer, Investmentbanker zu werden und zu sein. Und dann, wenn du dann so ein kleines Standbein hast, das immer größer und mächtiger wird, eröffnen sich dir ganz andere Optionen. Und wenn dann dein kleiner Blog oder sonst irgendwelche Dinge keine Reichweite haben, naja, dann machst du halt was anderes oder überlegst dir, warum hat es keine Reichweite und musst halt immer auch von extern drauf gucken und sagen, bietet das wirklich einen Mehrwert oder ist es einfach nur so das 75. Yoga-Tutorial, wovon es einfach schon so viele gibt und auch vielleicht sogar, so ehrlich muss man zu sich sein, deutlich bessere gibt als deins.
Trotz aller Kritik finden wir es super, wenn ihr euch selbst daran versucht, ein passives Einkommen aufzubauen. Vielleicht habt ihr auch schon Ideen oder habt schon was ausprobiert. Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns.
Ja, vielen Dank und bis zur nächsten Folge, Anna.
Ciao.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.